Die Hälfte von Mädern dokumentiert heute die erste Veranstaltung von der Reihe «Alles anders, vieles gleich – Frauen in der Zwischenkriegszeit und heute». Das ist eine Veranstaltungsreihe von der Frauen auf dem Zeitensprung, die vom November 87 bis März 88 jeweils im Volkshaus stattfindet. In deren ersten Veranstaltung «Frauen an Landesausstellungen» hat Isabelle Meyer über die Beteiligung der Frauen an der Landi 39 und Christa Köppel über ein Ausstellungsprojekt von Historikerinnen an der CA 91 referiert. Zum Selbstverständnis von den Organisatorinnen von dieser Veranstaltungsreihe, also von den Frauen auf dem Zeitensprung, sagt Eva Kreienbühl Folgendes.
Also alles anders, vieles gleich, das ist die Leitfrage unserer Veranstaltungsreihe zum Thema Frauen in der Zwischenkriegszeit und heute. Wir sind die Frauen auf dem Zeitensprung. Wir haben uns auch deshalb diesen Namen gegeben, weil wir dieselben Fragen, die wir an der Vergangenheit haben, auch in der Gegenwart stellen wollen. Wir sind davon ausgegangen, dass in der Zwischenkriegszeit die Strukturen und Wertvorstellungen etabliert wurden, die auch unsere heutige Gesellschaft noch prägen. Was sich für die Frauen im Laufe der letzten 60 Jahre verändert hat, was gleich geblieben ist, das werden wir anhand der Themen in den nächsten Veranstaltungen diskutieren können. Das Thema des heutigen Abends, Frauen und Landesausstellungen, wirft ähnliche Probleme und Fragen auf, wie die Frauengeschichte, Geschichte von Frauen überhaupt. Welchen Platz haben die Frauen in der Geschichte und oder an Landesausstellungen? Oder wie stellen sie sich dar? Wie werden sie selbst dargestellt? Wie bringen sie sich als Frauen ein? Bisher ist in der traditionellen Geschichtsschreibung die weibliche Hälfte der Menschheit unsichtbar geblieben. Manchmal hat vielleicht eine berühmte Frau Eingang in die großen Geschichtsbücher gefunden, so als Kuriosität oder als Ausnahme. Bis jetzt wurde uns die Geschichte immer als Menschengeschichte verkauft, aber eigentlich war es eine Männergeschichte, eine Geschichte von Männern und für Männer. Erst die neue Frauenbewegung hat eigentlich diese eindimensionale Geschichtsbetrachtung in Frage gestellt und auf der Suche nach den Orten, wo die Frauen wirklich gelebt und gearbeitet haben, sind dann feministische Historikerinnen auch auf eine andere Geschichte gestoßen, eine Geschichte des Alltags, eine Geschichte der unspektakulären Ereignisse. Sie fanden dort verborgene Kreativität oder auch hartnäckige und subtile Verweigerung, neue Lebensentwürfe oder opferbereite Anpassung. Die Machtverhältnisse und Beziehungen zwischen Mann und Frau sind auch nicht immer gleich geblieben. Die geschlechtsspezifischen Arbeits- und Rollenzuweisungen haben sich im Laufe der Geschichte geändert. Also unsere Veranstaltungsreihe soll ein Versuch sein, die Frauen in der Geschichte sichtbar zu machen. Sie soll die unterschiedlichen Erfahrungen, die Frauen in der Geschichte und in der Gegenwart haben, reflektieren. Das wäre ein erster Schritt dazu, um die Geschichte neu zu schreiben, dass es eben auch eine Frauengeschichte wird. Wir, das sind also die Frauen auf dem Zeitensprung, das sind 11 Historikerinnen, denen es nicht mehr genügt, an der Universität einfach Frauengeschichte aufzuarbeiten, damit das, was wir rausfinden, in Bibliothekskellern oder im Pult des Professors verschwindet. Wir stoßen bei unserer Arbeit auch auf Probleme, auf Fragen, die wir nur lösen können, wenn wir uns in die offene Auseinandersetzung begeben. Wir möchten deshalb die Frauengeschichte, unsere eigene Geschichte dorthin bringen, wo wir leben, wo wir uns betroffen fühlen und wo wir auch politische Diskussionen haben. Denn wir sind überzeugt, dass das Wissen um die Vergangenheit, um vergangene Realitäten und Diskussionen darüber die heutige Situation besser verständlich machen und uns auch die Möglichkeit gibt, Entwürfe für die Zukunft zu entwickeln. Also wir sind nun halt heute Abend hier im Volkshaus und nicht im Elfenbeinturm. Und wir hoffen, dass ein sehr breiter Dialog werden wird, dass Sie sich aktiv an den Diskussionen beteiligen können. Und falls unter Ihnen auch Leute sitzen, die vielleicht die Zwischenkriegszeit auch selbst erlebt haben, ist das natürlich sehr interessant, wenn Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit einbringen.
Das war ein Stück aus der Platte Gold Diggers von Lindsay Cooper. Ich höre jetzt also als erstes Referat von Isabel Meyer zum Thema Londi 39.
Ich werde euch jetzt einen kurzen Dia-Vortrag zeigen, einen Dia-Vortrag, der eben über die Landesausstellung ist und im Speziellen auch noch über das Bild der Frauen, wie wir es an der Landesausstellung von 1939 in Zürich gesehen haben. Und ich sehe, dass da einige ältere Leute unter Ihnen sind. Es ist so, dass ich das, was Sie jetzt sehen, das sind die Erkenntnisse, die ich über Bücher gewonnen habe. Und diese Erkenntnisse, die sind nicht notwendigerweise dieselben, die Sie vielleicht aus eigener Erfahrung und eigener Wahrnehmung gesehen haben, also damals, 1939. Und das mag vielleicht dann auch dazu führen, dass Sie etwas Fremdes da hören von mir. Aber ich finde, das macht ja überhaupt nichts. Das können wir können ja nachher darüber diskutieren. Also, das ist das erste Bild. Der Eröffnungstag der Landesausstellung von 1939, das war am 6. Mai. Und die Landesausstellung selber dauerte ja etwa 6 Monate. Und das Spezielle jetzt an dieser Landesausstellung von 1939 war das, dass wahnsinnig viele Leute kamen, und zwar in Zürich. Und sie kamen, um eben diese Leute da, also da, wir sehen da einen Weibel und auch Bundesräte, Musik und so weiter, um also den Bund, den Staat anzuschauen. Das ist nicht nur, man kann sagen, das war etwas Besonderes, weil 1919 noch oder 1918 kam ja das Militär nach Zürich. Also Zürich war eine rote Stadt und 1939 wurde Zürich im Prinzip national. Also mit der Landesausstellung wurde Zürich aufgenommen. Und dieser Zusammenschluss, also diese Kräfte, die sich da getroffen haben und vereinigt haben und die dann auch das Zusammengehörigkeitsgefühl ausgelöst haben, diese Kräfte sehen wir hier in Form eben dieser Zuschauermassen. Also man muss sich vorstellen, da waren etwa 100.000 Leute, um den Bundesrat und die Behörden etc. am Eröffnungszug zu sehen. Bei einer Bevölkerungszahl von etwa 4 Millionen ist das sehr viel, also 100.000. Das ist ein weiteres Bild der Landesausstellung. Hier sehen wir das Dörfli, vielleicht einigen von Ihnen bekannt. Das Dörfli war im Prinzip wie das Herz der Landesausstellung. Und zwar deswegen, weil es eine idyllische Atmosphäre vermittelte. Also wir sehen da einen Kirchturm und einige Bauernhäuser, die man zusammengestellt hat. Und in diesem Dörfli gab es ein Leben praktisch Tag und Nacht. Also oft wurde die Polizeistunde auf 2 Uhr verschoben oder dann noch später. Und bald einmal nannte man das Dörfli auch das Sümpfli, weil sehr viele Leute dann auch zu viel tranken und auch gleich dort schliefen. Also das habe ich von vielen Frauen, also von vielen Leuten gehört. Also ich möchte mit diesem Bild einfach zeigen, dass das Dörfli heute so der Inbegriff dieses Gemeinschaftsgefühls nicht einfach nur etwas bäuerlich-romantisches war, sondern dass eben in diesem Dörfli auch Freiräume geboten wurden. Also Freiräume, die man eben sonst nicht mehr so kannte. Also man konnte zum Beispiel hier auch tanzen, also auf der Straße. Oder man konnte sein Alphorn auspacken und dann beginnen zu blasen. Oder einfach so spontane Aktionen waren in diesem Dörfli möglich. Das ist der Chemie-Pavillon. Also hier sehen wir die modernste Einrichtung, die man damals hatte, was man mit chemischen Apparaturen und Maschinen machen kann. Und dieses Bild habe ich ausgewählt, um eben den Gegensatz zu zeigen. Man sagte ja schon damals, dass das Dörfli eben eher, also die rechte Seite, eher die traditionelle Seite der Landesausstellung sei. Und die linke, und dieses Bild ist auch von der linken Ausstellung, sei die moderne. Und das kann man
in etwa auch so sagen, wobei eben auch auf der rechten Seite mit den Molkereibetrieben, mit der Käserei sehr moderne Anlagen ausgestellt wurden. Nur, was man heute nicht mehr weiß, ist eben, dass die Schweiz damals, vor allem von der Industrie her, sich an das Weltniveau anschließen wollte. Also man wollte den Weltanteil an Produktion erhöhen. Und dazu brauchte es auch sehr innovative Methoden, sehr zukunftsgerichtete, sehr moderne. Und genau das hat man auch an der Landesausstellung ausgestellt. Also man hat keine sehr heimattümelnde, rückwärtsorientierte Schau gezeigt, sondern die Landesausstellung von der, ich sage dem Totenausstellung her, also von den Apparaturen, von den Exponaten eigentlich, war sehr zukunftsgerichtet. Und das ist etwas, das man heute eher wieder vergisst, wenn man an die Landesausstellung von 1939 zurückdenkt. Das ist jetzt ein Teil der Höhenstraße, also von Heimat und Volk. Das ist auch im Prinzip das Herzstück der Landesausstellung, weil es der Anfang bildet und das Ende. Also Besucher und Besucherinnen, die in die Landesausstellung kamen, die konnten zuerst durch diesen Höhenweg durchgehen. Und in diesem Höhenweg sah man den Staat ausgestellt. In den übrigen Ausstellungshallen konnte sich ja die Wirtschaft ausstellen. Und hier in diesem Höhenweg versuchte man nun, das Gemeinsame aller Schweizer und Schweizerinnen zu finden. Und eine Möglichkeit, das ist auch später wieder so, also auch heute, ist ja die Geschichte. Also man findet ein gemeinsames Datum, wo sich alle darauf einigen können. Das ist jetzt hier 1291. Also kann man sagen, 1291 wurde die Schweiz geboren, was ja exakterweise nicht stimmt. Also die heutige Schweiz existiert seit 1848. Und das Besondere auch an diesem Höhenweg war das, dass er sehr in sakraler Art und Weise gestaltet wurde. Man sieht das hier auch ein wenig. Also es ist etwas verdunkelt, gewisse Stellen sind hell erleuchtet, wie zum Beispiel der Bundesbrief, der unten ist. Und die Zahlen sind sehr groß geschrieben. Und es ist ein sehr kahler Raum. Das ist auch ein Teil der Höhenstraße, die Ahnengalerie. Und hier sehen wir das erste Mal ein paar Frauen. Also in dieser Ahnengalerie wurden 160 berühmte Männer in der Schweiz ausgestellt. Und es begann mit Wilhelm Tell. Bei ihm konnte man als Einzigen kein Geburtstagsdatum angeben. Also, und berühmte Männer, das waren also für die Leute von 1939 zum Beispiel Arnold Winkelried oder Hans Waldmann, dann aber auch General Ulrich Wille. Und als einziger Vertreter der Arbeiter sah man Hermann Greulich. Und von den Frauen, 10 Frauen waren innerhalb dieser 160, also 150 Männer waren 10 Frauen dabei. Da gab es einige Künstlerinnen, zum Beispiel die Sibylla Merian, Malerin und Naturforscherin, Barbara Schultes, die Freundin von Goethe und Lavaters, ihre einzige Eigenschaft auf dem Bild. Dann also die Isabelle de Charrière, auch eine Schriftstellerin, Germaine de Staël, auch eine Schriftstellerin. Und dann gab es noch einige Krankenschwestern, zum Beispiel die Maria Theresia Scherer, Generaloberin der Ingenboller Schwestern, oder dann die Maria Salesia Strickler, das war die Generaloberin in Menzingen. Als einzige Frau, die etwas für die Frauenrechte getan hat, sah man das Bild von Emma Piesinska. Und das war ja eine der wichtigsten BSF-Frauen damals. Das ist das Bild der Ureidgenossen, die da den Bund schwören. Auch hier sehen wir wieder die sakrale Art und Weise. Während im Bund wird, also während dem Schwurakt wird die rote, die Schweizer Fahne gesenkt und auch also das Rote Kreuz wird auch gesenkt. Und hinten sehen wir noch das christliche Kreuz, das sind also die drei Inbegriffe der schweizerischen Nation. Also einerseits das Weiße Kreuz, dann die Humanität und dann der christliche Glaube. Hier sind die Frauen auch nicht anwesend, also das ist eine Männertat. Ja. Das ist im Prinzip der Schluss der Landesausstellung, das ist der wehrbereite Soldat, ein Kunstwerk von Hans Brandenberger. Dieses Werk ähnelt sehr stark einem anderen, einem deutschen Kunstobjekt, nämlich die Einberufung der Eingekleideten. Das war ein Kunstwerk von Franz Eichhorst von 1938 und das ist ein faschistisches Kunstwerk. Ich will jetzt nicht sagen, dass das auch faschistisch sei, aber die Art und Weise, die Art und Weise, wie man damals eben Kunst verstand, die hat sehr stark mit dem kommenden Krieg zu tun gehabt. Und die Kunst an der Landesausstellung hatte faschistoide Züge. Also ich würde jetzt nur mal sagen, die Kunst, nicht alle Sachen sonst. Was auch noch wichtig ist, also das ist das Ende der Höhenstraße gewesen, es war auch ein dunkler Raum und man hörte leise Musik in diesem Raum und die Herren zogen dann die Hüte ab und die Frauen legten Blumensträuße vor den Soldaten nieder. Und danach trat man dann ins Freie und man sah den Alpenkranz und den Zürchersee und im Hintergrund noch, also hinter sich die Stadt. Also es muss wahnsinnig eindrücklich gewesen sein. Ich höre das von allen Leuten, die ich befragt habe, dieses Kunstwerk anzuschauen. Da komme ich nochmals kurz zurück. Hier hinten sehen wir wieder den Bund, also den Schwurakt und nebenan leider etwas schwach die Familie. Und vielleicht sehen Sie das, der Mann schaut geradeaus, der Knabe ebenso, die Frau aber, die wird geschützt und beschützt vom Mann. Sie schaut ihn an und nicht geradeaus, währenddem die Tochter sich an die Mutter klammert. Und das ist ein ganz eindeutiges Symbol der Landesausstellung und dem Bild, das man von den Frauen hatte. Die Frau wurde reduziert auf die Mutter. Und auf ihre Familientätigkeiten, Familienangelegenheiten. Das ist der Frauenpavillon, das ist ein Stück aus der Höhenstraße. Der Frauenpavillon wurde extra konzipiert, weil die Frauen sonst wenig zu sagen hatten innerhalb der ganzen Ausstellung. Man fragte sie zwar an, ob sie bei typischen Frauensachen mithelfen könnten, zum Beispiel bei der Kosmetik, bei der Parfümerie, bei der Bekleidung, Wäsche und modischem Zubehör oder auch im Kochen im Haushalt. Aber was das Typische und Spezifische der Frauen eben sei, das hat man den Frauen selber überlassen. Wobei, das muss ich jetzt gleich wieder revidieren, das sagte man so, aber das Konzept der Höhenstraße war eindeutig von einem Mann oder von, sagen wir, zwei, drei Männern geprägt, unter anderem vom Direktor und Architekten Armin Meili. Und das, was die Frauen nun ausstellen wollten, das musste in dieses Konzept hineinpassen. Deshalb wurde der Frauenpavillon dann auch sehr klein. Wir sehen hier den Eingang. Die Höhenstraße läuft eben oben durch. Man kann den Frauenpavillon auch umgehen. Man muss nicht hinein. Man kann das, um sein Wissen oder so zu vertiefen. Und dieser Frauenpavillon ist sehr kahl gehalten. Es sind einfach sieben Wände. Und an diesen sieben Wänden werden die frauenspezifischen Themen abgehandelt. Die Frauen, die beklagten sich aber sehr schnell und auch zum Teil heftig dagegen, dass sie eben nicht das ausstellen konnten, was sie wollten. Die Ausstellungsleitung eben bestimmte sehr stark die Form und den Inhalt mit. Und die Frauen haben sich da mehrmals gemeldet und eine stärkere Mitarbeit gewünscht. und was sie aber nicht bekamen. Und sie beklagten sich auch über den kleinen Raum. Es ist noch etwas Spezielles, dass die Fachgruppe, also jedes Gebiet, jedes Thema hatte eine Fachgruppe mit Leuten, die aus den bestimmten Themen und Arbeiten und Sachgebieten kamen. Und auch bei den Frauen gab es eine solche Fachgruppe, die Frauenkommission. Und diese Frauenkommission, die hatte nur eine beratende Funktion, währenddem alle anderen Fachgruppenkomitees Entscheidungsbefugnisse hatten. Das hatte die Frauenkommission nicht und sie wurde auch direkt dem Direktor unterstellt, also Armin Meili. Und Armin Meili hat dann auch die Vorschläge der Frauen angeschaut, aber er musste sie ja nicht also ausführen und er konnte dann auch noch speziell andere Frauen mit einbeziehen, die er eben wünschte. Die Frauen beklagten sich auch darüber, dass sie relativ spät einbezogen wurden, erst etwa 1938, obwohl die Höhenstraße seit 1937 geplant war. Und sie beklagten sich eben auch wegen dem kleinen Raum. Und das bedingte eben auch, dass sie eine große Auswahl treffen mussten. Also auf solch kleinem Raum konnte man nicht alles ausstellen. Also sie waren gezwungen, pro Thema also etwas zu sagen. Ich muss vielleicht ein Wort zu diesen Frauen sagen. Es waren vor allem die BSF-Frauen, das heißt die Frauen des Bundes Schweizer Frauenorganisationen, die den Frauenpavillon geplant haben, allerdings unter Mithilfe auch von Fachfrauen. Die Leitung dieses Frauenpavillons hatte Anna Martin, das war die Generalkommissärin der SAFA. Im Übrigen haben dann die Frauen immer wieder auf die SAFA von 1928, das war eine Frauenausstellung, hingewiesen und gesagt, also diese Ausstellung, da hatten wir genau das tun können, was wir wollten. Da in der Landesausstellung sind wir eben nur am Rand vertreten und zu marginal. In der Leitung dieser Frauenkommission war auch noch Emmy Bloch vom Schweizerischen Frauenblatt und dann eine Frau Blättli Graf von der Sektion des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenvereins und so weiter. Das sind einige, sind etwa 7 Frauen gewesen. Nun, also dieser erste, an der ersten Wand, da sieht man den Spruch Bonas Mamas, Patria Fortunada. Das heißt, glückliche Mütter, dann ein glücklicher Staat. Also im Prinzip, im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Das ist genau der gleiche Spruch. Und dieser Frauenpavillon war jetzt voll mit so Sprüchen. Und diese Sprüche waren sehr konservativ und auch zum Teil reaktionär, was Frauen selber anbelangt. Und in diesen Vitrinen unten konnten aber viele Detailinformationen noch gemacht werden und das revidierte dann zum Teil auch diese Spruchbänder, also den Inhalt der Spruchbänder. Nur, also Leute mussten sich dann halt mit dem Frauenpavillon auseinandersetzen. Wer nur schnell einen Blick hineintat, der sah eben nur der Inhalt dieser Spruchbänder. Also auf der ersten Wand wird die Frau als Mutter dargestellt. In der Vitrine liegen dann noch Familienchronik, Tagebuch für die Kinder und so weiter. Und das ist sehr mager, also mehr wird da nicht groß gesagt. Es gibt noch einen Spruch in dem großen dreibändigen Werk der Landesausstellung. Und da sagt ein Mann, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, in der Frau, der Mutter und Gattin wirkt die menschliche, in der Caritas Christi, die göttliche Hingabe. Und dieser Spruch ist auch sehr symptomatisch für das Frauenbild von damals. Die Frau wurde auf die Mutterrolle reduziert, aber dieser Mutterrolle gab man dann eine religiöse Kraft. Also das war mehr als nur eben Mutterdasein. Dieses Mutterdasein bedeutete damals viel mehr, gemäß diesem Spruch. Nun, auf der zweiten Wand, da sehen wir eine Krankenschwester. Diese Wand thematisiert die Rolle der Frauen in der sozialen Arbeit, häufig aber also in der Gratisarbeit, die die Frauen eben leisten. Die Frau wird als Krankenschwester oder als Pflegerin oder ihre fürsorglichen Tätigkeiten aufgezählt. In der Vitrine liegen dann auch noch Detailinformationen zu den Pflegerinnen und so weiter. Dann als nächstes folgt die erste, so nicht mehr die mütterliche Seite der Frau, sondern die erwerbstätige Frau. Und hier ist wieder etwas sehr Konservatives auf dem Spruchband. Es heißt dort, Arbeit der Frau ist Daseinspflicht, ist Dienst am Volk. Vielleicht muss man da noch ein Wort verlieren zu der Erwerbstätigkeit der Frauen in der schweizerischen Gesellschaft in den 30er Jahren überhaupt. Also das Doppelverdienertum, das heißt, wenn Frauen und Männer, die verheiratet sind, zusammen verdienen, dann wurde das damals sehr missachtet. Also man sagte damals, wenn Frauen zu Hause bleiben können, dann sollen sie es. Weil Frauen nehmen den Männern Arbeit weg. Und zwar sei das eher hochqualifizierte Arbeit, die Frauen den Männern wegnehmen. Also die erwerbstätige Frau wurde mit ziemlich negativem Blick damals angeschaut, weil die Arbeitslosigkeit natürlich auch sehr hoch war und die Arbeitslosengelder sehr tief. Also man versuchte, und das war die Ideologie damals, die Frau zurück an den Herd zu bringen, mit dem Argument, dann können alle Männer arbeiten gehen. Und ein anderes wichtiges Motiv für diese Aussage war die, dass eben zu wenig Kinder gäbe in der Schweiz. Man sprach damals von einer Überalterung. So hätten zum Beispiel 1900 noch 100 Ehefrauen 27 Kinder geboren und 1937 nur noch 13. Und 17 Kinder wären notwendig gewesen. Und deshalb malte man auch das Gespenst der Überalterung an die Wand. Und den Frauen wurde eben nahegelegt, sie sollen Kinder gebären. Nun haben diese Frauen im Frauenpavillon eben sich gewehrt für die erwerbstätige Frau, also in der Vitrine wieder. Sie haben gesagt, es braucht diese erwerbstätigen Frauen, weil eben nicht genügend einheimische Arbeitskräfte hier seien. Und zudem würden sowieso 2/3 der Frauen ohnehin in eben sogenannten weiblichen Berufen arbeiten, also dort, wo sie der öffentlichen Meinung gemäß auch hingehören, sagten diese Frauen. Und dann gab es ein weiteres Argument für die erwerbstätige Frau, und zwar die innere Berufung. Es sei manchen Frauen eben gegeben, Gymnasiallehrerinnen oder Professorinnen etc. zu werden und dann halt eben auf dem Arbeitsplatz mit den Männern zu konkurrieren. Aber im Großen und Ganzen, sagten eben diese Frauen, sei der Prozentsatz der erwerbstätigen Frauen sogar eher gesunken. Seit 1988, währenddem die Zahl der Hausfrauen eher gestiegen sei. Also sie haben zwar sich etwas vorgewagt und sich eingesetzt für die erwerbstätigen Frauen, aber dann doch zum Teil diese Ausdrücke oder Forderungen wieder zurückgenommen. Man sieht auch die Art und Weise, wie der BSF damals mit den Frauenforderungen, überhaupt mit Frauenrechten umging. Sie haben da die 14 Hausfrauenberufe gezeigt, also hier die Frau als Wäscherin. Und sie haben das auf eine sehr herzige und niedliche Art gemacht. Und immer mit dem Argument, man will den Männern zeigen, wie wichtig die Frauenarbeit ist, also auch zu Hause, aber man will sie nicht vertäuben, sozusagen. Also man will es eher auf die ironisch witzige und herzige Art machen. Und mit diesen Bildern, das ist der vierte Bereich, also die Frau als Konsumentin und Käuferin, versuchte man aufzuzeigen, dass eben die Frauen täglich 12 Millionen damals Franken an die Wirtschaft verteilen, durch das Haushaltungsgeld und so weiter. Es folgten dann auch noch die Frau als Mitarbeiterin des Ehemannes, also zum Beispiel als Bäuerin. Und dann der sechste Bereich waren Frauen als Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen. Und dann der siebte Und letzter Bereich war die Frau in der Staatsgemeinschaft. Da hat man auch ein Modell aufgestellt. Das Frauenstimmrecht existiert erst seit 1971. Und die Frauen haben aber Zeit ihres Lebens immer für das Frauenstimmrecht gekämpft. Und auch an der Landesausstellung im Frauenpavillon. Und da haben sie eine kleine Apparatur aufgerichtet. Und da kam also eine Frau von links heraus und geht am Wahllokal vorbei. Die Tür krachte jedes Mal mit einem lauten Schlag zu und muss dann ins Steueramt hinein. Also das heißt, Steuern müssen die Frauen zahlen, aber wählen und stimmen dürfen sie nicht. Also auch hier versuchte man eben auf diese ironische Weise den Männern klarzumachen, dass die Frauen eben auch stimmen und wählen sollten. Und man sieht das auch noch mit einem anderen Argument. Männer und Frauen bilden das Schweizer Volk, sorgt dafür, dass der mütterliche Sinn der Frau auf allen Gebieten des privaten und öffentlichen Lebens wirksam werden kann. Also da sehen wir wieder eher die Ambivalenz. Einerseits, also man will das Frauenstimmrecht und Wahlrecht, aber die Motivation dafür ist nicht die Gleichberechtigung. Also man hat keine egalitären Vorstellungen gehabt, also Männer und Frauen sind gleich, sondern man ging von eher dualistischen Vorstellungen aus. Also die Frauen können eben etwas typisch Weibliches in die Staatsgemeinschaft hineinbringen. Das ist jetzt kurz der Frauenpavillon gewesen und ich möchte doch noch ein Zitat aus dem Jahrbuch der Schweizer Frauen vorlesen, das nach diesem Frauenpavillon entstand und das nochmals die Haltung der Frauen selber aufzeigt. Es heißt da: Obschon unser Anteil an der Vorbereitung nicht ganz unserer Stellung im Volke und unserer Erfahrung in Ausstellungssachen entsprach und der Pavillon der Schweizer Frauen in seiner Kleinheit manche Enttäuschung weckte, dies war alles bald verziehen und vergessen, als das fertige Werk dastand und in seiner prachtvollen Gliederung und der lebensnahen Darstellung jedermann beglückte und mitriss. Die Frauen fühlten sich nicht ausgeschlossen, sondern richtig mit inbegriffen in Heimat und Volk in der Höhenstraße. Also das erste Fazit, das man ziehen kann, das ist das, dass die Frauen ihre Forderungen nicht sehr provokativ stellten. Das ist auf eine Art auch verständlich, weil der Krieg brach ja noch während der Landesausstellung aus und die Frauen mussten sich auf das Gemeinsame mit den Männern zurückbesinnen. Also das heißt eben auch, dass man die Frauenerwerbstätigkeit zurückstellte und dass man die politische Gleichberechtigung eben auch nur unter bestimmten Vorzeichen forderte. Nun möchte ich noch auf etwas anderes hinweisen, auf das Trachtenfest. Und ich habe vielleicht schon am Anfang zwei Sachen erwähnt, zwei polare Sachen. Man kann das mit dem Begriff Gleichzeitigkeit in der Ungleichzeitigkeit oder Ungleichzeitigkeit in der Gleichzeitigkeit so bezeichnen. Das heißt, einerseits hat die Landesausstellung ja eine sehr fortschrittsgesinnte und zukunftsträchtige Schau gezeigt, andererseits hat sie den Frauen eine sehr schlechte Rolle zugeordnet. Also es sind Bilder, die sich einander also ein wenig widersprechen. Wirtschaftlich ist man sehr weit, aber politisch und sozial etwas zurück. Und genau dieser Widerspruch und diese Ambivalenz, das zeigt sich auch im Bild der Frauen selber. Und zwar das Bild, das vor allem Männer von Frauen hatten. Also in den Zwischenkriegsjahren hat die Tracht einen sehr großen Aufschwung erlitten. Das Heimatwerk hat viele neue Trachten bereitgestellt, auch die Bauernkulturelle Bewegung. Und viele Frauen haben dann alte Trachten wieder hervorgezogen. Die Tracht war ja ein Kleidungsstück aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die Trachten wurden abgeändert, etwas modernisiert und dann von vielen Frauen wieder angezogen. Nun aber, wenn man eine solche Tracht anschaut, dann fällt einem ja auch fallen einem bestimmte Sachen auf. Zum Beispiel, alle Frauen sehen etwa gleich aus. Also das ist eine Uniform, eine Tracht. Dann geht der Rock ziemlich tief, also unter die Knie. Die Taille ist nicht betont, eher dann das Becken und die Hüfte. Oben ist die Brust eingeschnürt und der Kopf wird auch ziemlich verkleinert mit einem deckenden Hut. Also ich habe auch schon Trachtenkleider gesehen, da hat man den Frauen also die Haare richtig gern zusammengebunden und hinten auch zum Teil weggeschnitten, damit der Kopf wirklich sehr klein bleibt. Also das ist vielleicht auch etwas übertrieben, aber im Großen und Ganzen hat das Trachtenkleid, die Trachtenuniform, die Funktion, die Frau auch als Mutter darzustellen, also als Kindergebärerin, eben mit der Betonung dieser bestimmten Regionen, also Hüfte und so. Also, und an der Landesausstellung hat man jetzt noch und noch solche Trachtenfrauen und auch viele Trachtenmänner natürlich gesehen. Also an jedem Kantonaltag kamen wahnsinnig viele Frauen in der Tracht und Zürich war dann überlaufen mit solchen Trachtenfrauen. Aber was das Typische ist, ich habe dann viele Bilder angeschaut von Besucher und Besucherinnen an der Landesausstellung, also nicht an Trachtenfesten oder Kantonaltagen. Und da findet man dann keine Frau mit einer Tracht. Also ich kann das nur so deuten, dass eben nur an bestimmten Tagen, auch wenn die Männer dazu aufgerufen haben, die Frauen ihre Tracht anzogen oder wenn sie eben vom Land kamen. Gemäß der Vorstellung von Ernst Laur, das war der Bauernsekretär, hätten ja auch die städtischen Frauen wieder die Tracht anziehen sollen. Also das Bauernblut rollt eben auch im städtischen Blut, sagte er. Und das sollte sich ausdrücken eben auch in der Kleidung. Und diese Kleidung, die hat die Individualität überhaupt nicht betont. Jetzt im Gegensatz zu etwas ganz anderem, das war das Modetheater. Und von dem weiß man heutzutage auch sehr wenig, wenn man über die Landesausstellung von 1939 spricht. Und das Modetheater hatte aber damals einen fulminanten Erfolg. Das waren 12 junge Frauen, die haben jeden Tag mehrmals eine Revue gezeigt und Kleider, modische Kleider vorgeführt. Und das ist jetzt etwas vollkommen anderes als eben eine Tracht. Da sieht man Frauen in Abendkleidern, in Bikinis, im Nachmittagskleid, im Winterkleid, im Hochzeitskleid und so weiter. Also die Frau bekam verschiedene Rollen und konnte auch verschiedene Kleider anziehen. Das ist jetzt ein typisches Bild der Frau in der Werbung. Also die Werbung, die eben besagt, dass Frauen verschiedene Arten von Kleidungsstücken anziehen soll und kann, das war an der Landesausstellung auch sehr stark vertreten. Übrigens auch im Attraktionsballett, das gab es auch. Auch da wurde eher die internationale, die zukunftsgerichtete Frau verlangt und weniger die Trachtenfrau. Auch hier, das ist noch eine Revue und zwar in Kunstseide, währenddem die Tracht eigentlich aus Leinen besteht. Und die Kunstseide hatte auch einen sehr großen Erfolg an der Landesausstellung. Das ist auch etwas frivol und das wurde aber explizit auch gewünscht, also eben auch aus kommerziellem Interesse. Der Attraktionspalast und das Modetheater hatten einen sehr großen Andrang. Ja, und damit wäre ich fertig. Vielleicht noch kurz ein Schlusswort. Wenn man das ganze Bild jetzt nochmals betrachtet, der Frauen an der Landesausstellung, dann muss man doch sagen, dass diese Vorkriegszeit einen Rückschlag für die Frauenbewegung, für die Emanzipationsbewegung bedeutete. Also eben durch die Bedrohung und durch den Krieg mussten sich die Frauen eben auf das Gemeinsame zurückbeziehen und zurückbesinnen Und sie betonten dann auch eben eher die mütterliche Ideologie und den Dienst am Volksganzen. Und ich glaube auch, dass so Kriegssituationen oder Bedrohungssituationen eher die dualistische Vorstellung wieder prägen und hervorbringen, also dass Frauen eben die Mütter sind, die zu Hause bleiben, die die Kinder gebären, die eben später oder sofort zu Soldaten oder später zu Soldaten werden müssen.